Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busser Thiam. Hallo. Sollte man Karl-May-Abenteuer heute noch unreflektiert auf Festspielbühnen zeigen? Es gibt einen Podcast, wir sind im Podcast, es passt ganz gut. Winnetou ist kein Apache, so heißt jener, produziert vom MDR mit dem Journalisten Ben Hähnchen, indem er sich selbstkritisch mit seiner Vergangenheit und Arbeit als Fan der Karl-May-Festspiele auseinandersetzt. Seit seiner Kindheit steht er auf einer Karl-May-Bühne, würde eigentlich nächstes Jahr sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern, aber mittlerweile hat er erhebliche Zweifel, ob das noch so zeitgemäß ist. In seinem Podcast trifft er unter anderem Kendall Old Elk, einer der wenigen Native Americans hier in Deutschland.
There are many things that are historically incorrect, politically incorrect. It just keeps the myth of the Indiana alive. And we are not a myth. We are real human beings that are alive and well today.
Und mich hat natürlich zunächst interessiert, was der Auslöser für diesen Podcast war. Also ging es um die Debatten, Identitätspolitik, Cancel Culture, die nachdenklich gestimmt haben? Oder gab es tatsächlich auch einen Moment auf der Bühne?
Ja, so eine Mischung aus beidem, ja. Also ich stehe, wie Sie gerade schon selber richtig gesagt haben, seit fast 30 Jahren auf einer Karl-May-Bühne. Und wenn ich als Kulturjournalist hier bei MDR Kultur in den vergangenen Jahren immer wieder auch Themen wie kulturelle Aneignung und Kolonialismus bearbeitet habe, da war der Link zum eigenen Tun eigentlich sehr schnell da. Und ich habe mein Hobby, dem ich wirklich auch gern und mit viel Hingabe nachgehe, dann angefangen zu hinterfragen, auch als wir bestimmte Sachen auf der Bühne gemacht haben, die mir dann unangenehm wurden. Und das mündete dann, dieses Nachdenken, irgendwann in ausführliche Gespräche und in den Podcast letztendlich.
Ja, unangenehme Dinge, die Sie auf der Bühne gemacht haben. Unter anderem gab es auch Blackfacing. Ja. Sie haben im Podcast mit KulturwissenschaftlerInnen oder auch Native Americans gesprochen. Was haben Sie in den Gesprächen da für sich rausgezogen?
Na, bei uns war es wichtig bei diesem Podcast, dass wir eben möglichst viele Perspektiven haben, und am allerwichtigsten war da eben genau die indigene Perspektive. Wir haben zum Beispiel mit Drew Hayden Taylor gesprochen, einem Autor und Dokumentarfilmer vom Stamm der Ojibwe, der lebt in Kanada, hat sich für einen Dokumentarfilm schon viel mit dem Thema Karl-May beschäftigt, und er hat uns zum Beispiel gesagt, er versteht nicht, warum wir Deutsche uns mit der Fiktion eines Autors zufrieden geben, der nicht in Amerika war, als er die meisten dieser Geschichten geschrieben hat. Und wenn die reale Geschichte des indigenen Amerika ja so viel spannender und vielfältiger ist. Aber er findet trotzdem auch nicht, dass es sich bei Karl-May-Spielen um kulturelle Aneignung handelt, weil er sich, was er sich damit beschäftigt hat, schon gemerkt hat, die MacherInnen, die wollen nicht die Realität wiedergeben. Es sind Märchen, und das sind natürlich Sachen, die einem dann schon zum Nachdenken bringen. Auch das Gespräch mit zum Beispiel Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, die hat ja mit ihrem Roman Identity genau dieses Thema auch bearbeitet. Kulturelle Aneignung, war für den Buchpreis nominiert, und sie hat mich mehr für dieses Thema selber auch sensibilisiert. Ihre Empfehlung war, setzt euch damit mehr auseinander, was ihr da tut, und positioniert euch, hört auf Betroffene. Und von ihr habe ich mitgenommen, dass es gut ist, weniger falsch zu machen, aber dass das alleine auch nicht hilft beim Thema Karl-May. Denn es gibt bei Karl-May-Spielen immer einen gewissen Grundkonflikt, den man einfach reflektieren muss, und zwar auch öffentlich, finde ich. Und wir haben natürlich auch mit Menschen aus der Karl-May-Szene gesprochen, was sie fasziniert, was ihnen wichtig ist und wie sie zu diesen Fragen stehen. Und das hat dann sozusagen diese Multiperspektivität ergeben.
Ja, das ist sehr interessant. Und wie demgegenüber haben sich auch SchauspielerInnen dazu geäußert? Also wie schaut vor allem auch wahrscheinlich die Karl-May-Szene mittlerweile auf die Debatte?
Also im Podcast selber habe ich da ganz viel Offenheit erlebt. Die Reaktionen auf dem Podcast waren sehr unterschiedlich, aber auch überwiegend positiv. Natürlich gibt es in der Karl-May-Szene Puristen und Bewahrer des heiligen Grals Karl-May. Für die war ich dann auch durchaus mal schnell ein Nestbeschmutzer in der ersten Reaktion. Aber viel öfter kam gut, dass das mal jemand aus der Szene heraus offen diskutiert. Und auch einige eher konservative Fans haben mir gespiegelt, sie konnten sich bisher dieser Debatte nie öffnen. Aber weil ich das gemacht habe und sie mich kennen, haben sie sich darauf eingelassen und verstehen das erste Mal, was das Problem ist. Und da kam zum Beispiel einmal der Kommentar, ich als Karl-May-Fan werde halt in diesen Debatten auch immer abgekanzelt. Und hier wurde meine Position mal genauso respektvoll behandelt wie alle anderen auch. Also sowas kann gehen.
Ja. Sie sind ein bisschen als Brückenbauer aufgetreten.
Das ist zumindest der Versuch. Und das war gerade in der letzten Debatte, die wir im Sommer hatten, hat man gesehen, wie schwierig das ist, Brücken zu bauen, wegen der verhärteten Fronten, wegen der Emotionen auf beiden Seiten.
Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Am schwierigsten war es aber wahrscheinlich für Sie persönlich, mit Ihrem Vater zu sprechen, denn er ist gleichzeitig auch der Regisseur der Festspiele in Bischofswerda. Da schwingt natürlich eine Menge Vermächtnis und Konfliktpotenzial mit, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und daran sieht man aber eben auch, dass diese Fragen, die wir heute ja häufig diskutieren, da ist ja Karl May nur ein Aspekt, auch eine Generationenfrage ist. Wir kamen da schon von sehr unterschiedlichen Standpunkten. Wir haben schon länger über solche Themen debattiert und für den Podcast natürlich auch nochmal konzentrierter. Und ja, das ist nicht ganz so einfach, weil mein Vater auch diese Karl May-Spiele aufgebaut hat. Es geht da wirklich um sein Lebenswerk, was da auch hinterfragt wird, auch wenn so eine Debatte wie jetzt im Sommer stattfindet. Insofern, ja, das war auch schwierig, aber auch das kann gehen, wenn alle Seiten offen und bereit sind.
Und Ihr Vater ist da auch offen und hat sich dem zugewandt?
Ja, auch er macht innerhalb dieses Podcasts und dieser Gespräche, die wir da geführt haben, eine Entwicklung durch. Und das ist eigentlich das Schöne, dass niemand vom Anfang des Podcasts bis zum Ende irgendwie auf einem Standpunkt stehen geblieben ist.
Vielleicht auch nochmal größer gedacht, die Geschichte der Indigenen in Nordamerika ist ja eine sehr leidvolle und unsere Sichtweise eher oder sehr eurozentrisch. Da gibt es zum einen sozusagen diese relative romantisierte Darstellung und dann natürlich auf der anderen Seite die Kunstfreiheit. Wir haben es gerade schon ansatzweise besprochen, aber wie viel Sensibilität braucht es vielleicht noch?
Viel, auf jeden Fall. Also ich stehe ja da ein bisschen zwischen allen Stühlen. Ich habe auch keine fertigen Lösungen da parat, aber ich weiß, dass so ein gesellschaftlicher Diskurs da einfach stattfinden muss. Wie der funktionieren kann, zeigen wir auch mit dem Podcast Winnetou ist kein Apache. Sowas kann aber nur ein Anfang sein. Ich habe in beide Richtungen bei solchen Debatten klare Empfehlungen. KMI-Fans sollten offen sein und Kritik nicht pauschal abkanzeln. Und sich auch mal fragen, warum die Kritik einen so hart trifft. Das hat ja auch Gründe. Und die andere Seite, muss man sagen, beschäftigt euch auch mal mit dem Werk von Karl May und wertschätzt den Teil, der eurer Sache auch dient. Der Aufruf zu Toleranz, Völkerverständigung. Das ist das Potenzial, die Menschen zu erreichen auf den Karl May-Bühnen. Und diese Botschaft kann eben auch eine Brücke bauen. Aber über die muss man halt auch gehen wollen.
Haben Sie denn trotz allem eine, ja, vielleicht für sich auch dann radikale Antwort gefunden auf die Frage, ob man letztendlich ja Karl May überhaupt noch spielen darf?
Also ich bin überhaupt kein Freund von radikalen Antworten. Ich halte auch nichts von so Verbotsdebatten, denn die bringen nicht weiter. Okay, jetzt kann man dieses Buch von Ravensburger nicht mehr kaufen, aber das hilft bei dem Problem ja herzlich wenig. Karl May-Spiele müssen reflektieren und sich positionieren als das, was sie sind, finde ich. Märchenspiele. Die große Reichweite, die sie ja haben, meiner Meinung nach verpflichtet sie, die auch aufzuklären, was Karl May ist, was sie da machen und auch, wie das wirkliche indigene Amerika aussieht. Und dabei müssen sie unbedingt eben auch indigene AmerikanerInnen mehr mit einbeziehen. Karl May müssen sich auch mehr überlegen, was sie wie irgendwie darstellen. Wir nennen Namen von Stämmen, die es wirklich gibt und stellen dann diese Kultur aber völlig falsch dar. Das geht schon damit los, dass eben Winnetou kein Apache ist. Ja. Mhm. Mein Plädoyer für die Karl May-Spiele ist da eigentlich, wir sollten unsere Inszenierungen künftig eben nicht nur unter dramaturgischen oder Story-Gesichtspunkten anschauen, sondern auch durchleuchten, ob es kulturell sensibel ist, konkret bei Themen wie Redfacing, Darstellung von vermeintlich authentischen Ritualen oder dieser vermeintlich authentischen Sprache wie Manitou oder Hau. Da muss mehr passieren bei der Stückentwicklung in Zukunft.
Und wenn es aber, weil Sie gerade über das Verbot sprachen, haben Sie da ein spezielles im Kopf, weil Ravensburger hat ja seine Winnetou-Kinderbücher vom Markt genommen, ohne dass es vorher ein Verbot gab, beispielsweise.
Ja, genau, aber es gibt ja diese Forderung, auch Karl May-Spiele abzuschaffen und diese Sachen, die gibt es ja. Und da bin ich ja überhaupt kein Freund davon. Ich finde, dass es ja eben das Potenzial hat, Menschen zu erreichen und darüber Geschichte und Probleme des indigenen Amerika aufzuklären und das eben da zu nutzen. Aber das funktioniert eben auch nur, wenn Karl May-Spiele sich öffnen und eben mehr auch von dieser vermeintlichen Authentizität, die sie manchmal in diese Stücke einflechten, auch ein Stück weit zurücktreten. Verbote gibt es ja sowieso nicht. Das ist ja sowieso nur so ein
merkwürdiges Narrativ.
Ja,
richtig.
Genau,
letzter Lösungsansatz. Ja. Auf der Bühne wäre es vielleicht auch möglich, eine kurze geschichtlich-politische Einordnung zu beginnen oder am Ende einer Inszenierung zu zeigen?
Unbedingt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Diese Karl-May-Bühnen, die haben ganz viel Platz im Umfeld, um aufzuklären. Die haben Platz in ihren Programmheften, in Vorprogrammen zum Beispiel. Und bei den Karl-May-Spielen, bei denen ich mitwirke, hat es da auch schon erste Entwicklungen gegeben dieses Jahr im Programmheft. Und das wird es auch weitergeben, weil eben ja Bildung ist das Einzige, was da hilft. Die Leute müssen wissen, was sie sehen, wenn sie auf eine Karl-May-Bühne kommen und müssen auch sehen, was es ist, müssen auch erfahren, was es nicht ist und wie es wirklich ist zum Beispiel.
Eventuell ein Versuch, wie Karl May-Fans und Kritiker voneinander lernen können, bietet der Podcast Winnetou ist kein Apache. Ich sprach mit dem Macher Ben Hähnchen, Autor und Journalist.